guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Rose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Wir müssen erstmal schwitzen.
Ja, das machen wir parallel.
Generell atmen wird heute schon auch so ein Problem sein.
Wie sich das wohl auswirkt auf die Qualität?
Ich hoffe, dass das nicht riecht. Man weiß ja nicht, bei der modernen Technik kann es gut sein, dass der Zuhörer riecht, wie wir riechen. Und das will ja keiner. Sind wir schon fertig?
Können wir schon nach Hause eigentlich gehen? Oder finde, wir haben alles gesagt.
Ja, lass uns noch wahllos so Serien nennen. The Walking Dead, Friends, Frasier, dann haben wir offiziell was mit Fernsehen. Tschüssi, nächste Woche.
Wir sollten dieser noch sagen.
Dieser Serien, tschüssi.
Lass uns mal kurz über unseren Vorspann reden.
Ich vergesse immer, dass wir einen Vorspann haben, weil während wir hier sprechen, hören wir den ja nicht.
Ich glaube, dass das eigentlich auch falsch ist. Ich glaube, wir müssten den hören, weil wir dann in einer ganz anderen Stimmung wären.
Will man eine andere Stimmung?
Ja.
Was versprichst du dir für eine Stimmung davon?
So eine ehrfürchtige zum Beispiel.
Dass wir selber Ehrfurcht hätten?
Ja.
Wovor?
Vor unserem Podcast.
Ich habe Angst, dass nachher wären wir dann professionell noch am Ende und ich glaube nicht,
dass das... Das passiert nicht.
Das kann nicht passieren, sagst du?
Nee.
Okay, der Vorspann.
Wird dir das häufiger vorgeworfen?
Ach, Professionalität?
Ja,
das passiert mir oft. Die Leute buchen mich oft deswegen. Wir brauchen jemanden, der professionell ist. Lass mal die Kunden annehmen. Aber ich sage immer nein dann.
Der Vorspann ist von Magnus von Keil, den ich dafür an dieser Stelle nochmal lobpreisen möchte, weil das durchaus schwierige Umstände waren und ganz toll geworden ist. Und da sind ja ganz viele, weiß nicht, ob es den Hörern aufgefallen ist, Schnipsel aus Fernsehsendungen, die teilweise wichtig sind. Du hattest da auch ganz konkrete Anliegen, dass da Dinge vorkommen. Dann sag jetzt nichts sagen.
Ich sag seit 10 Minuten schon nichts mehr.
Aber du sahst so aus, als könntest du womöglich Beispiele nennen.
Nein,
und das wollte ich jetzt gerade verhindern, weil ich habe gedacht, lass uns doch ein Quiz machen. Das große kleine Fernsehballett-Quiz, ein guter Name, das große kleine Fernsehballett-Quiz, und die Leute sollen uns alle Fernsehsendungen, die sie in unserem tollen Vorspann entdecken, schicken, mailen an quiz@kleinesfernsehballett.de.
Und kann ich mitmachen, weil ich habe den schon ewig nicht mehr gehört. Ich weiß, glaube ich, selber nicht. Ich kenne selber nicht alle.
Ja, wie heißt das? Frau Kuttner und Angehörige sind vom Rechtsweg ausgeschlossen.
Das ist wie Dieter Bohlens Mama, die 10.000 Euro gewonnen hat bei DSDS.
Ja.
Wie kann ich 10.000 Euro gewinnen?
Wusstest du das, bevor wir die große Dieter Bohlen schon
Nein, natürlich nicht. Man lernt auch aus dem Fernsehen, aus den Sachen. Okay, also wer alle errät, gewinnt was.
Naja, unter den Hunderten oder Tausenden, die vielleicht alle erraten, das kann ja sein. Ja. Gewinnt einer. Wir losen einen aus und ich habe gedacht, ob der vielleicht...
Stopp, Zwischenfrage. Wie losen wir aus, wer gewinnt, wenn mehrere Leute alles wissen?
Mit einem Zufallsgenerator. Der Hund zieht...
Hunde-Orakel, sagst du?
Ja.
Okay, cool. Mhm. Und ja, genau, was gewinnt man?
Ich dachte, ein Feuerzeug.
Was? Bist du bescheuert? Weißt du, das ist wahnsinnig viel. Das ist ein zu hoher Preis.
Das ist aber auch schwer. Lass uns.
Aber wenn man davon ausgeht, dass ich für diese Staffel von dieser, was waren das? Was konnte ich da 7, 8 Feuerzeuge bekommen habe?
Wie viele hast du denn noch?
Ja, das ist ja noch so eine Frage. Wir Raucher verlieren ja schnell Sachen. Aber angenommen, ich hätte noch 4 und dann, wurdest ja nicht in Feuerzeugen bezahlt. Du wirst ja gar nicht bezahlt. Und dann wären das ja meine Feuerzeuge.
Ja, eins.
Aber das ist dann unterm Strich ein Siebtel meines Gehalts für 12 Folgen.
Gut, dann ist das hiermit beschlossen.
Ach Mann.
quiz@kleinesfernsehballett.de, Schnipselsendungen, die in den...
Ich wette, das schafft keiner.
Ja, kann sein, dann kannst du dein Feuerzeug behalten.
Ach, das wäre cool, wenn das keiner schafft.
So.
Ja. Das hätten wir schon mal erlebt. Können wir jetzt nach Hause gehen?
Ja.
Ja. Es wird heute ein Podcast mit viel Atmen.
Das ist ganz schön, ich höre das ganz gern.
Atmen?
Ja, auch mein eigenes, weil wir haben
weil
ja...
Weil du dann noch lebst, weil das dein einzige Zeichen ist, dass du noch lebst.
Wir sitzen hier mit so Kopfhörern. Was soll das denn heißen?
Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Das ist die Hitze.
Sitzen ja hier mit so Kopfhörern und dann hört man die eigene Stimme. Ich finde, dass ich so eine Elmar Gunn-Stimme habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe. Ich sage das sonst jedes Mal vor dem Podcast.
Weshalb Sarah gerade hörbar die Augen rollt.
Ja, aber so schnaufen und atmen finde ich ganz schön im Podcast.
Ja. Und kommt man auch nicht drum herum.
Können wir nicht, warum machen wir das? Warum machen wir nicht einen Atmen-Podcast? Wäre das toll. Das kleine Atmen, na gut, Namen müsste man noch. Breathe Me. Dann spielen wir am Anfang Sia Und dann...
Du hast echt die allerbesten Ideen. Themawechsel. Willst du noch schnell den Erdbeerscheiß aus deinem System kriegen?
Ich weiß nicht, es war so toll. Ich hab das Erdbeerparadies entdeckt am Wochenende an der Ostsee. An der Ostsee gibt es Karls Erdbeerparadies. Das heißt ein bisschen anders, aber ist egal.
Erlebnisdorf, glaube ich.
Ja. Erlebnisdorf ist ein Scheißname, oder? Karls
Jetzt
Erlebnis.
Lass auch, es ist jedenfalls dieser Karl. Ich muss mir seit Tagen, ich muss kurz erklären, warum ich dir das überhaupt schenke. Seit Tagen höre ich mir per SMS, per Worten, per Atmen an, wie supi supi gut das war.
Es ist total supi supi gut. Erlebnisdorf ist doch ein Kackname. Das ist das Erdbeerparadies. Karl ist der Karl, von dem diese ganzen komischen Erdbeerbuden sind. Diese erdbeerförmigen Erdbeerbuden, wo Erdbeeren und, glaube ich, auch Spargel verkauft werden.
Nein.
Nur Erdbeeren. Und ich war an der Ostsee und ich habe festgestellt, die größte Attraktion an der Ostsee ist nicht mehr die Ostsee, sondern Karls Erlebnis Erdbeerparadies.
Man muss dazu sagen, dass du mit schlechter Laune hingegangen bist.
Ich dachte schon so, naja, was Erlebnisdorf.
Du bist auch nicht kein Erlebnisdorf-Typ eigentlich.
Weiß ich gar
nicht.
Nee,
glaub mir, bist du nicht.
Okay. Und die haben alles. Die haben nicht nur alles, was... Die haben nicht nur alles, was man aus Erdbeeren machen kann und auch das, was man nicht aus Erdbeeren machen kann. Hätte ich dir Erdbeerkaffee mitgebracht. Also so Bohnen... Kaffeebohnen.
In Form von Erdbeeren?
Nee,
aus
mit Erdbeeren drin, mit tiefgefrorenen...
Ach, Stefan, Mann, du bist nicht der Mann, den ich geheiratet
habe. Ja, ich habe mich dann auch nicht getraut, aber alles und ganz viele, und man kann da reiten und dahinter ist nochmal ein ganzes Dorf. Die stehen im Guinness-Buch der Rekorde für die größte alte Kaffeekannensammlung der Welt. Es ist wirklich, ich dachte, es ist der totale Marketing-Scheiß für so blöde Erdbeeren.
Genau, danach klingt's auch, aber.
Und das, ja, es ist, aber es ist der tollste Marketing-Scheiß für Erdbeeren. Es ist da oben auch alles ausgeschildert. Es gibt da gar keine Wegweiser mehr zur Ostsee, sondern eigentlich nur noch zu Karls Erlebnisdorf. Ach, ich habe das jetzt nicht richtig rübergebracht. Ich hatte so eine Euphorie. Ich habe die zu früh rausgelassen.
Keine Sorge, ich habe die ja in den letzten Tagen mitbekommen.
Kannst du das nicht wiederholen? Kannst du den Leuten nicht erzählen, was das Tolle war?
Ich habe kurz überlegt, ob ich rausgehe, während du redest jetzt. Ich hatte nur Angst, dass man das hört. Weil ich das schon 100 Mal gehört habe.
Ach, das wollen wir wirklich ganz schön. Wir haben, das Programm diese Woche. Meine Damen und Herren, das Programm diese Woche. Wir haben Hinderfing geguckt, was uns auch mehrere Leute ausdrücklich empfohlen hatten.
Und die Welt hat uns das empfohlen.
Die Welt und Hörer. Hörer, die an vorschläge@kleinesfernsehballett.de geschickt haben, haben gesagt, guck doch mal Hinderfing. Dann haben wir geguckt The Keepers, weil Netflix...
True Crime Doku auf Netflix, ja.
Und die Hausaufgaben.
Die Hausaufgaben.
Und wir fangen mit Hinderfing an.
Ich wollte das ja lange nicht gucken, weil ich weiß gar nicht warum, weil du auch relativ früh gesagt hast, es könnte sein, dass das nichts für mich ist.
Ja.
Und es wird ja, was ist der Hype daran, ist, dass das war BR erstmal, ne? Bayerischer Rundfunk?
Bayerisches Fernsehen läuft im dritten Programm vom BR. Sollen wir kurz erzählen, was die Geschichte ist? Oder willst
erst erzählen, warum wir das gucken wollen, was der Hype ist.
Weil es großen Hype gab, ganz viele Aufregung. Wow, dass es das deutsche Fernsehen jetzt solche tollen Serien macht. Es ist so ein bisschen, es gibt sofort den natürlich irgendwie tödlichen Vergleich mit Breaking Bad und Fargo. Und es gab große Begeisterung bei vielen Menschen, die sagten, toll, das hätten wir nicht gedacht, dass das deutsche Fernsehen jetzt auch solche Serien macht.
Genau.
Und dann habe ich schon vor ein paar Wochen angefangen, das zu gucken und bin über die ersten 10 Minuten nicht rausgekommen und dachte, ich kann damit ganz wenig anfangen und ich wette, du kannst damit noch weniger anfangen. Und dann haben wir es aber mit so einer Mischung aus Pflichtbewusstsein, also ich wollte dann auch rauskriegen, weil wirklich viele Leute, auch Leute, deren Urteil ich traue, sagten, wie toll das ist. Und dann dachte ich, jetzt vielleicht muss man auch nicht nach 10 Minuten aufhören. Nee,
bei mir war es aber auch erstmal nur Pflichtbewusstsein, im Sinne von, wenn das so doll gehypt wird, muss man sich das schon angucken. Und ich finde, das war es auch wert, sich anzugucken, aber darüber können wir ja gleich. Willst du kurz, ich passe immer so nicht mehr richtig auf beim Fernsehen, ich könnte gar nicht, ich weiß nur, dass Alfons Zischel die Hauptfigur ist.
Hat der so ein G im Vornamen, Alfons?
Alfons?
Nee, du hast mal Alfons gesagt, fand ich lustig. Ist egal. Ignorieren.
So sagt man, ja. Wenn es so einfach wäre, Stefan, wenn es nur so einfach wäre mit dem Ignorieren.
Alfons, ich sag das jetzt immer. Alfons
Zischel ist Bürgermeister
von Hinderfing. Einem kleinen Kaff in Bayern.
Hat ein enormes Koksproblem, was mir gut gefällt, können wir gleich drüber reden. Und ab da bin ich ein bisschen ausgestiegen schon. Der hat Geldprobleme und einen toten Vater. Sag du die Geschichte, Entschuldigung.
Der will irgendwie dieses kleine Kaff nach vorne bringen. Und so richtig das mit dem Geldproblem ist, glaube ich, dass er viel Geld in so Windanlagen gesteckt hat. Und es ist jetzt alles weg. Und er braucht jetzt dringend Geld und will auch irgendwie wiedergewählt werden. Es fängt damit an mit der Beerdigung seines Vaters, der auch wohl schon, das Sagen hatte im Dorf und das alles gemauschelt hat.
Ja.
So, und es geht jetzt im Grunde um die Geschichte, wie kommt der ans Geld? Wie kommt der? Ja. Es wird auch gleich am Anfang jetzt sein Auto gefunden, was ganz schön ist, weil er dann immer mit dem Auto seiner Frau rumfahren muss.
Es ist sehr bayerisch alles, auch falls das noch nicht klar geworden ist.
Es ist sehr bayerisch, es ist alles eine Geschichte von Korruption und Mauschelei. Also jeder, ich glaube wirklich jeder, und wenn es irgendwelche Nebenfiguren am Anfang noch nicht sind, werden es bestimmt später werden, ist irgendwie korrupt. Es ist kein guter Mensch dabei, sondern alle wollen nur ihren eigenen Vorteil und tun dafür alles und versuchen sich gegenseitig über den Tisch zu ziehen. Und am meisten will das der Bürgermeister, gespielt von Maximilian Brückner, der finde ich großartig ist.
Ja, der ist nicht so schlecht.
Der ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Den man so ein bisschen lieb gewinnt und der sich halt hoffnungslos verheddert, der immer irgendjemandem aus seiner Korruption heraus irgendjemandem Zusatz sagt, er stellt zum Beispiel fest, dass es so ein Schwarzgeldkonto gibt, irgendwo in Panama oder irgendwo. An das Geld kommt er aber nur ran, wenn er dem, ich glaube, Landrat einen Gefallen tut, weil der Landrat hat irgendwie Zugriff auf dieses Konto und der Landrat sagt, ihr müsst irgendwie 50 Asylbewerber aufnehmen im Dorf. Ja. Sagt er, okay, mache ich, dann bringe ich die halt unter in diesem großen Biomarkt, den er eigentlich da eröffnen wollte. Und wo er auch schon versprochen hatte, nicht nur dem korrupten Biometzger, dass er da das tolle Bioparadies gründen kann, sondern auch seiner Frau, dass sie dort eine Ecke bekommt, wo sie ihre Kunst, die niemand haben will, ausstellen kann. Und so ist das Ganze alles miteinander verknüpft. Es ist dann noch der Chef vom Fußballverein und jeder will irgendwas und jedem verspricht er was, damit der ihn entweder nicht weiter erpresst oder die Klappe hält oder ihm Geld gibt. Und es kommt sich dauernd gegenseitig in die Quere. Es ist, ein Satz noch, es ist sehr schwarzer Humor, es ist sehr überzeichnet auf eine sehr vergnügte Art. Es hat ein gewisses Tempo, es hat nichts Biederes.
Zeigt etwas sehr Biederes. Es zeigt schon dieses bayerische Kleinstadtding sehr mit Hasenverein und Wurststammtisch. Ich weiß nicht, ob es das gab, aber wahrscheinlich gibt es Raummengen Wurststammtische in Bayern. Macht es aber ganz modern. Das fand ich auch ganz angenehm. Das Problem ist nur, dass das Hauptthema, nämlich Mauscheleien, ist einfach nicht meins. Ist nie meins. Deswegen hat es mich emotional nicht so gekriegt.
Weil du so eine grundehrliche Frau bist.
Nein, ich liebe Mauscheleien und ich bescheiße jeden, der mir vor die Füße kommt. Aber ich will nicht anderen Leuten dabei zugucken. Ich kann auch kaum noch was lernen, weil ich das selber schon so perfektioniert habe. Aber dieses ganze Verstricken und so kriegt mich nicht. Es ist dennoch objektiv betrachtet, fetzt das, glaube ich, wirklich. Es hat einen tollen Vorspann. Ich bin ja großer Vorspann-Fetischist. Wirklich einen, der es aufnehmen.
Den fand ich erst beim dritten Mal gucken gut.
Ich fand ihn schön. Der ist schön gefilmt. Der ist ungewöhnlich für deutsches Fernsehen.
Also muss man vielleicht kurz erzählen, fängt an, dass man ihn völlig kaputt sieht, irgendwie zerschrammt im Koksrausch und dann sieht man, wie da ein Foto genommen wird, wie das dann bei Photoshop bearbeitet wird und ganz am Ende, nachdem man die ganzen Schritte sieht, entsteht halt das fröhliche Plakat, wo er dann wird.
Aber ich meine noch nicht mal inhaltlich, sondern den Look, diese Art von Vorspann, die so winzig kleine, schön gefilmte Filme sind, die es ja jetzt seit so ein paar Jahren vor allem aus Amerika gibt, liebe ich und das haben die brav auch gemacht. Maximilian Brücker spielt tatsächlich toll. Es fängt an, mit einer tollen Szene an, wo der schon super Schauspieler hat. Ich glaube, das Erste, was man sieht, ist, wie der in der Kirche sitzt bei der Beerdigung seines Vaters und offensichtlich auch gerade entweder Raummengen geguckt hat oder auf Entzug ist. Auf jeden Fall sitzt der da und ist unfassbar zappelig. Also dem zappeln die Füße und das Gesicht ist ganz angestrengt. Und nur diese kurze Sequenz fand ich ganz toll gespielt, weil der sofort so was Anstrengendes, so ein drogensüchtiger Arsch, aber dann irgendwie doch nicht Arsch. Und er reiht sich so ein bisschen in diese...
Arsch. Ja, aber doch Arsch, ja, nur Arsch.
Nee, aber
sympathischer
auch
Arsch, aber nur
sympathisch.
Arsch.
Sympathisch. Er reiht sich so ein bisschen in so eine Hauptfigurenreihe ein, die ich gut leiden kann. Sowas wie Dexter jetzt vielleicht nicht, aber so Leute, die eigentlich offiziell Arsch sind, die man trotzdem lieb hat. Das ist nicht so leicht, finde ich, darzustellen. Also auch bei Better Call Saul, wobei der weniger Arsch ist. Aber so, das überhaupt zu versuchen und ganz gut zu schaffen, finde ich immer gut. Ärsche darzustellen, die man trotzdem irgendwie
Der ist wirklich super. Ich finde ihn auch extrem glaubwürdig. Ja. Was eigentlich gar nicht so eine entscheidende Kategorie ist, weil dieser Serie geht es jetzt nicht in dem Sinne um Glaubwürdigkeit, dass sie da jetzt realistische Figuren zeigen will. Und trotzdem hat er sowas, was man ihm dass das alles sehr übertrieben ist, glaubt man ihm
und da ganz
viel.
Und ich finde das auch wichtig. Und das ist auch was, auch wenn die mich emotional, ich sag's direkt von vornherein, wirklich nicht kriegt sie mich auf vielen handwerklichen Ebenen. Also ich habe von außen betrachtet das Gefühl, ich glaube, das ist tatsächlich etwas Gutes, nur dass mir das nicht so wahnsinnig Spaß macht. Denn diese Glaubwürdigkeit schaffen die trotzdem halbwegs bei vielen Sachen. Obwohl es überzogen und witzig ist, ist es nicht so, dass man denkt, jetzt fehlt nur noch der eingespielte Lacher und dann ist es Comedy.
Ja, aber das passiert und ich glaube, das hat es mir in den ersten 10 Minuten so schwer gemacht. Es fängt halt an mit dieser Beerdigung und an der Stelle habe ich die ganze Zeit dieses Gefühl, ich warte jetzt auf die eingespielten Lacher, weil das so übertrieben ist. Der Priester macht das wohl zum ersten Mal, so eine Beerdigung ist unfassbar schlecht, aber auf so eine Art, dass man da sitzt und denkt, das glaube ich aber jetzt irgendwie nicht, ja, dass der so schlecht wäre. Dann sitzt da er, zittert es wahrscheinlich irgendwie auf dem, wie sagt man das noch?
Wenn
man
Entzug Turkey, Cold Turkey.
Ja.
Frag mich alles über Drogen.
Die Leute sind alle unglaublich dick, sitzen da so feist in den Bänken, der Priester stottert. Das war so komisch dick aufgetragen. Die ziehen dann am Ende auch noch alle vorbei an der Mutter, die ist irgendwie ein bisschen dement und fragt die ganze Zeit, wo eigentlich ihr Mann ist, der aber gerade beerdigt wurde. Und das ist so komisch dick aufgetragen, dass mir das hat es mir echt schwer gemacht, da reinzukommen. Und dann geht's irgendwann, diese Geschichte los und ich erzähle jetzt erstmal, was mir gefällt, weil ich so richtig bin ich auch nicht begeistert. Was ich toll fand, es hat ganz viele Ideen. Es fängt an schon mit die erste Szene vor dem Vorspann ist noch die, wie er in der Gefriertruhe liegt, ja, wo er in der Gefriertruhe eingesperrt ist und dann kommt der ihn da eingesperrt hat, macht auf und mit so einem was ist denn das, so ein Kercher, so ein Wasser,
ja,
wie sagt man das?
So ein Wasser.
Und sprüht ihn damit ab.
Mit so einem Wasser.
Und macht das Ding wieder zu. Und das hat sofort so eine Komik und Brutalität, was so von der ersten Sekunde irgendwie zeigt, so, okay, wir drehen hier mal ein paar Regler auf laut.
Ja.
Und auch Regler, die ich jetzt gut finde. Es hat wirklich viele witzige Ideen. Wie beschreibe ich das denn jetzt, die Szene, wo seine Frau ihm einen bläst?
Habe ich mir auch aufgeschrieben, unter dem Humor, naja, sie bläst ihm einen.
Und das kann man noch schildern. Und dann steht plötzlich die Mutter vor ihm.
Ach so, das fandst du lustig.
Ich fand das lustig, aber wenn man das jetzt erzählt, ist es überhaupt nicht lustig. Das ist aber so gefilmt.
Ich fand es auch beim Gucken gar nicht so lustig.
Ich fand das super lustig, ich habe laut gelacht.
Echt? Ich fand eher, die Szene habe ich auch aufgeschrieben, weil die das schön gefilmt und dargestellt haben, weil ihre Füße so toll sind. Also er liegt auf dem Rücken im Bett und schwadroniert, glaube ich, über irgendeine Problematik.
Ja.
Sie sieht man nicht, außer die Waden, ja, ne, sie liegt quasi auf dem Bauch und die
und dann
Waden
hat man irgendwann seine Perspektive und man sieht, und es ist so, als man würde denken, klassischerweise, dass seine Frau mit dem Kopf dann hochkommt, es ist aber die Mutter, die dann da steht.
Ja.
Ich fand das sehr toll.
Ja, wir fanden die gleiche Szene aus unterschiedlichen Gründen lustig, das ist doch schon mal gut.
Es hat, was ganz toll ist, ich war fast versucht, dir viele Screenshots davon zu schicken, diese Familie des vermeintlichen Bio-Metzgers isst die ganze Zeit Wurst.
Ja, mit tollen
die
Geräuschen, sitzen, das Knacken.
Die sitzen am Tisch und haben 70 Varianten von Wurst vor sich. Und ich glaube, die essen auch irgendwann etwas, was ich nur als Wurstsuppe bezeichnen kann. Und das ist schon sehr, sehr liebevoll ausgestattet. Es hat teilweise auch ein schönes Tempo. Es geht in einer Szene so darum, um so eine Schlägerei auf dem Fußballplatz. Die sieht man aber gar nicht. Dass es eine Schlägerei gab, weiß man nur, weil der Schiedsrichter da steht und so ein blutiges Taschentuch aus der Nase rausgucken hat. Da gibt's dann auch diesen netten Moment. Der Moritz ist der dicke Sohn von dem Metzger, der wohl diese Schlägerei gemacht hat. Die Mutter sagt dann, bringt ihn, so komm mal hierher. So der Moritz möchte sich entschuldigen. Moritz sagt, du dumme Sau. Es ist schwer nachzuerzählen. Es hat viele lustige Ideen. Und so richtig gepackt hat es mich auch nicht.
Warte, können wir noch kurz bei Humor bleiben? Ja. Weil da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich bin ja super pingelig mit Humor und finde Sachen wirklich oft nicht witzig. Sie hast allein, dass du und ich miteinander Zeit verbringen dürfen. Ich finde Sachen witzig, nicht witzig, die du zum Beispiel witzig findest.
Das habe ich nicht verstanden, was du jetzt...
Dass du oft Sachen witzig findest, die ich überhaupt nicht witzig finde und wir dennoch miteinander Zeit verbringen.
Ja.
Naja, so ist es. Ich mag aber, es gibt lauter kleine, schöne Sachen, wie die Frau, die malt und wie heißt er denn, der Alfons Zischel, sitzt daneben, echauffiert sich. Ich habe doch Alfons gesagt.
Ja, ich habe...
Ich verstehe nicht, was die...
Nein, ist auch...
Siehste, Beispiel.
Es ist ganz schön warm hier drin.
Wir müssen das mehrmals zwischendurch sagen,
wenn Leute das hören, wenn es nicht mehr so warm ist, dass die denken, warum sind die so verrückt? Es ist richtig warm.
Er beißt in einen Apfel, der da rumsteht, während er sich über irgendwas echauffiert. Die Frau ist kurz zurecht angepisst und sagt, vielen Dank, das ist das Motiv, was ich gerade male. Und das ist noch gar nicht das Witzige, sondern das Witzige ist, dass er dann das Stück Apfel aus dem Mund wieder rausnimmt, wie ein Puzzlestück in den Apfel wieder reinsteckt und den Apfel wieder hinstellt. Das ist was wahnsinnig Kleines, aber ganz originell. Das, sowas gibt's einfach nicht oft und es gibt's bei deutschen Sachen, finde ich, nicht oft. Ja. Das. Und dann mag ich noch als letztes witziges Ding, ich mag die Gabi. Die Gabi ist die Frau von dem Metzger, der, glaube ich, einfach tote Tiere von der Straße aufhebt und als
aus Osteuropa auch so
genau, verkauft. Ja. Und die hat so eine ganz merkwürdige, traurige Form von Modernität. Denn es ist ja dennoch, ist das da Bayern, ein bayerisches Dorf, Hasenverein, Schützenverein, Wurstverein, die aber zum Beispiel in der Szene bei der Fußballschlägerei versucht, ihrem Sohn so ein Martin Rütterisches, nur auf einen Menschen oder auf jeden Fall so ein psychologisches, wir artikulieren jetzt unsere Gefühle, wir wollen nicht hauen, sondern wir sagen, was das mit uns gemacht hat. Also sprich, sie hat so eine ganz komische, moderne Form von Psychologie, die sie gerne versucht anzuwenden. Später erzählt sie noch, dass sie zum Hot Yoga gehen möchte. Solche Sachen, so eine ältere, also so mittel, gar nicht alt, aber so mittel, im besten Alter, oder was weiß ich, wie man nennt, Frau, wo man weiß, die hat Internet. Die irgendwoher hat, holt die sich so aktuellen Scheiß. Irgendwas hatte ich noch aufgeschrieben, war das? Und es waren diese beiden.
Die hat auch ein Herz, die beschäftigen irgendwann, also es kommen diese ganzen Problematiken, was wirklich auch sehr schön ist, kommen alle da rein. Also es geht um Asylbewerber, die dann da ankommen. Es geht um dieses Gammelfleisch. Die Asylbewerber arbeiten dann irgendwann in diesem Schlachthof, was ein bisschen schwierig ist wegen der ganzen Schweine, die dann da verarbeitet werden, Schweinereste. Und da passiert dann irgendwann ein Unfall. Einer dieser Asylbewerber verletzt sich dann irgendwie schlimm mit dem Messer. Und dann stellen die fest, sie hätte die aber gar nicht beschäftigen dürfen. Deswegen kann sie den jetzt auch nicht ins Krankenhaus bringen. Und sie will sich aber um den kümmern. Und dann packt sie den ins Auto und fährt weg und weiß nicht, was sie machen soll. Und setzt den dann irgendwo an der Tankstelle an der Autobahn aus und gibt ihm den Erste-Hilfe-Koffer und sagt, geh da rüber und sag, ich brauche Hilfe. Das ist so die Menge an Menschlichkeit, die sie hinkriegt, dass sie den leider nicht verarzten kann, aber ihm den Erste-Hilfe-Koffer aus dem Auto mitgibt.
Vielleicht ist die
Gabi
meine Lieblingsfigur da.
Die Gabi verstehe ich sofort und das ist, glaube ich, aber auch das Problem. Ich habe mich auch gefragt, warum packt mich das nicht? Das hat so viele nette Ideen. Ja. Ich mag das auch, also wir gucken ja wahnsinnig viel amerikanischen Scheiß. Ich finde das eigentlich schön, was zu sehen, was so erkennbar hier und also hier jetzt im weiteren Sinne. Es ist halt Bayern. Ich habe auch irgendwann sehr glücklich entdeckt, dass ich in der Mediathek beim BR da Untertitel einschalten kann.
Ja, die brauchte ich ganz am Anfang schon. Ich habe kaum was verstanden.
Aber es spielt so hier und heute und es nimmt so tatsächliche aktuelle Geschichten, die hier passieren, auf die Schippe. Und das finde ich gut und wichtig. Und trotzdem hat es mich so nicht gepackt. Ich glaube, ein Grund ist, dass die meisten Figuren nicht sind wie Gabi. Dass die nicht so einen Hauch von Tiefe, von Menschlichkeit haben. Und sei es auch nur so ein bisschen Restmenschlichkeit, die dann sofort wieder verraten wird. Sondern es sind alles Schießbudenfiguren.
Zu viel Mauschelei. Ohne Herz. Mauschelei ohne Herz.
Und auch die Geschichte ist, also ich habe 3 Folgen geguckt, die Geschichte ist halt wirklich eine Abfolge von den immer gleichen. Zischel denkt, er hat jetzt die Probleme gelöst, dadurch, dass er dem das versprochen hat, da das Geld kriegt und dann kann er hier damit durchkommen, dann muss er nur noch den überreden. Und dann fällt aber immer irgendwas, bricht dann zusammen, jemand anders kommt ihm auf die Schliche, irgendwas klappt nicht und dann muss er genau das tun, was er dem anderen vorher versprochen hat, was er nicht tut.
Ja.
Und das passiert wieder und wieder und wieder und wieder. Und es gibt nicht wirklich eine Entwicklung, außer dass es halt sehr, sehr krass ist. Also der wird auch immer geschundener, sieht auch immer kaputter aus. Das ist es aber eigentlich auch fast von der ersten Sekunde. Und das zieht mir, also die Geschichte variiert da nicht weiter. Und wie gesagt, die Figuren, sind Schießbudenfiguren. Und ich glaube, dass das ein Problem ist.
Also zu wenig Herz, zu wenig Menschen, die man mag.
Ja, oder Menschen, für die ich mich interessiere.
Ja.
Es hat eine große Ähnlichkeit, das hat uns auch jemand geschrieben, mit Braunschlag. Braunschlag ist eine österreichische Serie, ist, glaube ich, schon ein paar Jahre alt, 5 Jahre alt. Lief hier nur so auf 1 Festival und RTL Crime und irgendwie so ein bisschen versteckt. Und ist in gewisser Weise ganz ähnlich, weil es auch nur kaputte Figuren halt in so einem kleinen Dorf in Österreich sind. Die haben auch Geldprobleme und denken, die Lösung ist, wenn es da eine Marienerscheinung gibt. Dann kommen da die ganzen Touristen hin. Und dann fingieren sie so eine Marienerscheinung bei dem Dorfverrückten, der ohnehin immer glaubt, der hat so einen UFO-Landeplatz da und wartet, dass die Außerirdischen kommen. Statt der Außerirdischen kommt Maria, eine Marienerscheinung und denken, super, und jetzt kommen die ganzen Touristen dahin, Wallfahrt, so. Es ist von der Art her ganz ähnlich, weil total krass halt österreichisch statt bayerisch. Das hat mich wahnsinnig reingezogen, obwohl ich wirklich ein Problem habe mit so österreichischem Humor sonst. Und das hat genau das geschafft, was Hinderfing nicht schafft, dass ich davor saß und dachte, wow, ich bin in diesem ganzen Universum. Und ich glaube, der Unterschied ist der, also zum einen ist es origineller. Aber diese Figuren, so kaputt die sind und so überzeichnet die auch sind, die haben eine Tragik. Ich fühle so ein bisschen mit, es muss gar nicht ein Herz sein, aber die haben so eine Tragik.
Ja, aber das meinte ich ja damit, dass man irgendwie sich mit denen in irgendeiner Form verbunden fühlt. Und stimmt, es sind viele korrupte Bösewichte, Punkt, ohne noch einen Dreh oder so. Da, ja,
und, stimmt. Und dadurch, also und das klingt jetzt so abstrakt hergeleitet, aber es ist jetzt eigentlich im Nachhinein, dass ich versucht habe, mir zu erklären, warum es mich einfach rein emotional dann doch nicht so reinzieht. Es ist eine schöne Serie, ich finde es gut, dass sie das machen, ich finde es toll, dass es das gibt.
Ich mag auch, dass das aktuell ist, auch wenn es mich nicht kriegt. Aber allein die Sache mit dem Koksen, das ist ein paar Mal auch überzeichnet, weil der Typ immer das ganze Gesicht voller weißem Pulver hat. Mhm. Ein professioneller Kokser kokst anders. Der kokst nicht so, dass der aussieht, als hätte er in eine Tüte Mehl genießt.
Das hat mich am Anfang gestört, weil ich das so dick aufgetragen fand. Irgendwann merkte ich, das ist halt so ein Running Gag und dann war es auch irgendwie okay.
Ja, aber allein das zu machen, das war aus irgendeinem Grund hat mich die Kokserei gekriegt, weil das so unbayerisch
scheint. Mehr als die Wurstsuppe?
Ja, weil das so unbayerisch...
Sarah, die Wurstsuppe.
Oh, Stefan. Lass mich einmal reden heute. Ich fand es so unbayerisch. Es ist natürlich super bayeristisch, rassistisch.
Warum ist das unbayerisch?
Weil das in meinem Kopf, das wird da so kleinstädtisch Hasenverein dargestellt, dass man Koks irgendwie damit nicht in Verbindung bringt, was natürlich Quatsch ist, das weiß ich auch. Aber das gibt es, das macht so geil modern, diese Art von Droge in etwas so Piefigen. Deswegen habe ich mich gefreut, dass das dabei ist, weil es auch ein bisschen was von The Nick hat, der ja auch so ein, wo der Arzt ja auch so ein Drogenproblem hat. Ich fand es irgendwie geschickt, in etwas so Piefiges, so eine moderne Droge reinzukloppen.
Es hat auch was Zwingendes. Er wird als erstes erwischt beim Koksen dann von einem der Asylbewerber, der fließend Deutsch spricht und total modern ist. Und der dann irgendwann den Satz sagt, jetzt weiß ich, wie du diesen Job überhaupt aushältst. Und genau so ist es auch. Das hat was total Zwingendes, weil ohne wäre das völlig unplausibel, dass du überhaupt den ganzen Scheiß durchhält.
Also unterm Strich ist es irgendwie gut, ohne dass es uns kriegt, kann man das sagen?
Ja, schade.
Wobei ich deine Argumentation gar nicht schlecht fand. Ich kann jetzt nachvollziehen, dass man das deswegen einen vielleicht nicht kriegt. Und das wiederum wäre dann gar nicht so gut. Nicht nur für uns beide, sondern auch für andere Menschen, glaube, möchten vielleicht gekriegt werden.
Ich glaube, es ist dafür zu kalkuliert. Die fanden ihre geilen Einfälle, die sie wirklich haben, also die Macher, fanden die geilen Einfälle, die sie wirklich haben, zu geil und haben dafür ein paar andere Sachen vergessen. Aber unbedingt gucken, Braunschlag, ich glaube, es gibt es auch inzwischen auf Netflix. Braunschlag angucken, weil noch toller.
Okay. Check.
Die geschrieben wurde Hinderfing von den Leuten, die auch Blockbusters geschrieben haben mit Ecofresh, was wir kurzzeitig mal erwähnt
hatten. Oh, das Lustige? Ich habe die Anführungszeichen vergessen. Das Lustige?
Habe ich Lustige überhaupt gesagt?
Nee, das wollte ich. Ich habe das gesagt.
Ach so, hast du es mit Anführungszeichen?
Das
ist ganz schön warm.
Es ist sehr warm. Vielleicht sollten wir anfangen, wie Schuld und Böhmermann, die Sachen getrennt voneinander aufzunehmen. Nicht im gleichen Raum zumindest.
Oh, geht das?
Ja. Ach süß, das wusstest du nicht, dass wir das auch machen.
Nee.
Ja, dann wären wir einander nur so zugeschaltet.
Und könnte man das auch, also müsste es zeitgleich sein das dann dazwischen schneiden?
Ja, wir können auch generell über den Sommer, das ist ja jetzt die vorletzte Folge erstmal, wir machen nächste Woche noch und dann machen wir Sommerpause. Wir könnten über den Sommer einfach, jeder guckt, was er will, jeder spricht so ein Essay ein und irgendjemand anders schneidet daraus einen Podcast zusammen.
Aber mit so, also ich würde dann pro forma auch so sagen, nee, jetzt lass mich das mal sagen.
Ja.
Nein, das ist ja, das stimmt ja wieder nicht.
Ich mache sowas wie Haha, Stefan, super witzig. Einfach, dass man so einen Vorrat von klassischen, das nimmt man getrennt auf, für den, der das schneidet. Vielleicht
mir
der freundliche
gut.
Benjamin.
Ja.
Und dann kriegt er so ein Potpourri an richtig Inhalt, aber auch Lückenfüllern. Und am Ende wäre ein richtig witziger, vielleicht ein besserer Podcast sogar.
Ja, und wir müssten halt hier nicht sitzen.
Und wir müssten uns nicht sehen. Ach, das wäre toll. Lass uns das so machen. Apropos jemanden töten. Ich habe versucht, warum nicht? Können wir nochmal machen. Netflix, The Keepers, hatte ich nicht auf dem Schirm, war deine, wo hattest du das her?
Hat mir Netflix irgendwann gesagt, hier, guck das.
Ist das aktuell oder lag das schon rum?
Nee,
und wir
aktuell.
Ist eine, wie heißt das nochmal? True Crime, Real Crime, Crime, alletot.com. Eine siebenfolgige Dokumentation, jeweils eine Stunde über einen echten Mordfall und den Versuch, das im Grunde aufzuklären. Ein Vergleich wäre vielleicht, für Leute, die sich gar nichts darunter vorstellen können, A Making Murderer ist es jetzt aber so sehr auch nicht. Und es geht im Grunde um eine Schwester, also eine, nicht, wie heißt das, eine kirchliche, katholische
Ordensschwester.
Ich kenne mich ja null aus mit Gott und Stuff.
Ordensschwester.
Ordensschwester, die 1969 ermordet wurde, Punkt. Darum geht's in erster Linie erstmal. Schwester Kathy Sesnick. Und dieser Frau und ihrem Tod und den Umständen wird quasi die, man muss auch ein bisschen jetzt mit Spoilern aufpassen wahrscheinlich, ne?
Ja.
Die ganze Staffel gewidmet. Und aus der Sicht von, naja, wobei, von zwei älteren Frauen, die damals auf die gleiche Schule oder die irgendwie, die Kathy Sesnick war die Lehrerin, glaube ich, von den beiden älteren Frauen. Genau, die
war wohl wahnsinnig nett und beliebt und herzensgut.
Genau.
Und die versuchen rauszukriegen, so als Hobby-Privatdetektive, was denn da eigentlich passiert ist. Haben auch eine Facebook-Gruppe gegründet, wo sie Hinweise sind
seit Jahren im Grunde mit der Lösung dieses Falls beschäftigt. Es wird dann, ich glaube, so weit kann man spoilern, es wird dann irgendwie größer noch als dieser Mord. Ja. Im Grunde geht es um, das kann man glaube ich sagen, um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche.
Genau, also konkret, ich glaube, das kann man sagen, das ist jetzt nicht irgendwie der Spannungseffekt. Also es fängt tatsächlich an der ersten Folge, ist man sehr klein an diesem Mordfall dran und fragt sich so ein bisschen, warum soll ich mich jetzt für den interessieren? Und dann tut sich dahinter aber das ein viel größeres Grauen auf. Das ist also an dieser Schule, wo die Schwester unterrichtet hat, in ganz großem Stil wohl Missbrauch von Kindern gab.
Ja.
Und der Father Joseph Maskell, der das wohl ja über lange Jahre gemacht hat,
organisiert hat,
soll halt in irgendeiner Weise verwickelt sein. Also die These, die aber auch unbewiesen ist, ist die, dass er die Schwester hat umgebracht hat oder hat umbringen lassen, weil sie damit gedroht hat, dass das auffliegt, dass sie ihn irgendwie, man weiß es nicht.
Mhm.
Sag mal gerade, habe ich schon zu viel verraten?
Ich fand ja, aber jetzt ist das Ding ja schon gegessen.
Aber ich finde, es nimmt wirklich da jetzt nichts von der...
Das eine Wort, was du benutzt hast, hat das im Grunde ein bisschen gespoilert, das Ende. Das Wort unbewiesen. Ach, was weiß ich.
Also, ja.
Ja, es ist tatsächlich...
Lass mich das eben sagen, gar nicht... Also es tut sich ein immer größeres Grauen dahinter auf.
Mhm.
Die Geschichte geht auch in viele verschiedene Richtungen. Die Geschichte ist extrem geschickt erzählt, finde ich. Weil warum soll ich mich für einen Mordfall von vor 50 Jahren in Baltimore interessieren? Und ich glaube, das erste Geschickte ist, dass sie das Erzählen über diese beiden Frauen, die da recherchieren. Und ich war sofort gefangen davon, wie toll es ist, diesen beiden amerikanischen Frauen zuzugucken. Und die eine ist so eine, die am liebsten einfach mit Leuten spricht und Leute auch einfach anruft, die sie gar nicht kennt und denen Fragen stellt. Und die andere ist so die dann in Bibliotheken geht und die so systematisch dann versucht, das irgendwie zu sortieren. Und allein denen zuzugucken, und die Kamera geht auch oft so, vor allem in der ersten Folge, so ganz auf Augenhöhe, als ob wir hinter denen dann in irgendeine Bibliothek oder in einen Raum oder sowas reingehen. Und die haben mich wirklich so mitgenommen in diese Geschichte. Und dann ist das andere Geschichte, und ich finde nicht, dass wir da jetzt irgendwie zu viel gespoilert haben, aber es gibt fast am Ende jeder Folge gibt's einen Twist, den man nicht kommen gesehen hat.
Es gibt immer geile Cliffhanger, das ist schon so. Das stimmt.
Und auch manchmal durch so, und das geht's auch bis zum Schluss, das spoilere ich jetzt alles nicht, aber es gibt wirklich Geschichten, wo man merkt, okay, da haben die uns ein Detail extra am Anfang noch nicht erzählt, damit man im Nachhinein sagen kann, so, ihr dachtet, ihr wisst jetzt, wie die Geschichte geht. Tada.
Ja. Wobei, das finde ich, nach zwei, drei Folgen hat man den Trick dann raus, dass man sofort weiß, da die haben das. Aber das ist ja auch schlau gemacht, zumal das ja eine von den Dokus ist. Das ist, glaube ich, bei Dokus vielleicht die Königsdisziplin, die relativ schwer ist, etwas zu erzählen, ausschließlich mit O-Tonen und ohne Off-Stimme und ohne eingeblendete Texte. So eine gesamte Geschichte zu erzählen, mit allen für den Zuschauer relevanten und auch für die Verständlichkeit wichtigen Fakten ausschließlich über O-Töne, glaube ich, ist schwer. Ist eine große Cutter-Leistung. Ich weiß nicht, ob der es geschnitten hat. Und also Autoren auch. Aber das ist schon irre. Da wird nicht einmal was eingeblendet. Nicht eine Off-Stimme sagt, und dann ist Kathy neben ihrem Auto.
Doch, es wird zwei, dreimal mit was eingeblendet. Aber wirklich fast nie. Und ich glaube aber auch, dass das der Reiz ist. Also es hat natürlich einmal diesen Nervenkitzel, der so ein bisschen zweifelhaft ist, dass es natürlich nicht ein Krimi ist, sondern eine wahre Geschichte. Ich ertappe mich auch so dabei, dass ich denke, ist das eigentlich legitim? Andererseits ist das tatsächlich ein realer Mordfall und es gibt da ganz viele Fragen, die es einfach legitim ist, in so einer Dokumentation auch zu beantworten. Und dann ist es wiederum legitim, die Dokumentation so zu machen, dass möglichst viele Leute sie sehen.
Und sie haben es dennoch, ist nur ein kleiner Einwurf, nicht so reißerisch gemacht, weil es zum Beispiel im Gegensatz zu was andere Dokus machen, auch Netflix-Dokus machen es oft, kein Foto der Leiche gezeigt wurde. Mhm. Also es wird eins, aber das ist von weit weg und so komplett geblurrt, unkenntlich geblurrt. Weil das ist so assi es ist, man erwischt sich selber bei, darauf wartet man dennoch und das erfüllen die einfach nicht. Und das fand ich irgendwie lässig. Ein Teil von mir dachte, Mann, jetzt zeig die doch. Und dann dachte ich, nee, finde ich irgendwie gut, ja, dass die damit...
Ich kann mir vorstellen, nach all dem, was wir im Laufe der 7 Folgen erfahren, dass es kein...
Das kleinste Problem ist?
Nein, also, dass das nichts ist, was wir hätten sehen wollen. Es gibt ja auch später, das, kommt ja so ein Pathologe vor und der hat ja diverse Fotos, über die er auch spricht, während er sie hält. Und die kriegen wir nicht zu sehen und ich glaube aus einem sehr guten Grund.
Ja, es wird ja auch beschrieben, was aber dennoch jeder, der sowas guckt hat, ich glaube, oder viele Leute denken dann immer so einmal kurz kicken. Ich fand das nur irgendwie pädagogisch und auch angenehm, dass die sich diesen Thrill, dass die den nicht befriedigen.
Aber ich glaube, das viel größere Geheimnis ist wirklich noch dieses... Ich glaube, du hast recht, dass das schwer ist, das zu erzählen, nur über, dass die Leute einem das erzählen. Das sind vor allem am Anfang diese beiden Frauen. Mhm. Dann gibt es später, die tauchen so nach und nach, tauchen so Opfer auf, die gefunden haben, die ihre Geschichten erzählen. Mhm. Was auch, glaube ich, wahnsinnig wichtig therapeutisch geradezu ist, dass die ihre Geschichten dann da erzählen. Auch sehr, sehr, sehr ausführlich. Also sie nimmt sich wirklich viel Zeit. Kommt dann aber auch Polizisten und so, alle sprechen in die Kamera. Denn ich weiß nicht, 90% davon ist, dass man Leuten beim Reden zuguckt. Und es ist nur ein ganz kleiner Teil nachgestellt zu sehen, wo es natürlich keine Aufnahmen gibt, die aber so illustrieren, was denn damals passiert ist. Ja,
immer so Schulmädchen von hinten, die Gänge langläufen, mehr ist da gar nicht.
Genau, es ist ganz, ganz wenig. Das finde ich aber sehr, sehr gut, weil da hätte man natürlich auch sehr viel mehr jetzt nachspielen, so Reenactment.
Ja, das ist ja
auch
so ein ganzes Genre. Aber mir fehlen dennoch, das ist was ich gar nicht so gut fand, mir fehlen so ein bisschen Bilder. Weil es ist vor allem in den ersten zwei Folgen immer das gleiche Zeitungsfoto von Kathy Sesnick, mal von nahen, mal von weiter weg. Also es gibt ja auch nicht viele Bilder, aber es sind dann auch leider oft immer die gleichen Bilder. Zwischendurch werden dann verwirrenderweise oft Blätter, Vögel und tote Rehe gefilmt, wenn so gar nichts mehr war. Das wird so ein bisschen, je nachdem, welche Geschichte oder wessen Geschichte gerade erzählt wird, mal aufgebrochen, weil wenn dann eine neue Hauptperson dazukommt, gibt es so Kindheits- und Jugend- und Hochzeitsfotos von denen, sogar teilweise Videos. Das ist was mich losgelöst von der Geschichte und der Doku immer total kriegt, aus irgendeinem Grund. Alte Videos von Menschen,
die... 80er Jahre VHS?
Früher auch noch so 60er, weil von mir gibt es keinerlei Bewegtbilder als Kind, weil wir auch arm und im Osten waren, aber aus den 60er Jahren so Familienfilme gibt mir immer so ein tolles, schauriges Gefühl von, irgendwann werden Leute unseren Scheiß sehen, wenn wir tot... Also mich berührt das immer sehr. Und das ist, glaube ich, auch so ein purer Voyeurismus in so Fremde. Ich kenne die Leute gar nicht. Dennoch interessiert mich das, wie die bei ihrer Hochzeit aussahen. Das gibt es zwischendurch mal mehr. Das freut mich. Und dann gibt es das aber auch mal wieder weniger. Und dann hast du immer nur die gleichen Passfotos von allen bösen Pastoren und von Kathy Sesnick. Da gab es einen Moment, wo ich dachte, ja, andererseits, wenn du nicht mehr Material hast,
Mich hat das gar nicht gestört, weil ich diese Foto, also auch die immer gleichen Fotos faszinierend fand. Mhm. Und ich glaube, dass das also zumindest bei Kathy Sesnick auch teilweise eine Dramaturgie war, weil wir ja in späteren Folgen noch sehr viel mehr über ihre Geschichte erfahren, ihr Privatleben. Mhm. Und da dann plötzlich auch diese Bilder auftauchen. Die tauchen aber dann noch auf, wenn es eine Person gibt, die im Grunde mitbringt, diese Bilder. Mich hat das total gekriegt.
Ja.
Ich war wirklich verblüfft, in welchem Maße ich mich für diese Geschichte interessiert habe, die am Anfang wirklich ganz fern ist. Wenn man es ganz geguckt hat, sieht man, das ist jetzt nicht nur so ein zufälliger Fall, warum soll man sich nicht damit mal beschäftigen, das ist interessant, sondern das hat auch eine große aktuelle Brisanz und Relevanz. Aber es hat mich schon viel früher gekriegt.
Das wollte ich nämlich sagen. Dich hat das noch nicht, du hast mir davon schon erzählt, da hattest du die erste Folge noch nicht fertig geguckt.
Das hat mich
sprich,
ganz,
du wusstest den Cliffhanger noch nicht.
Ja.
Aber das frage ich mich, wieso? Weil bis dahin, über den Mord wird erst, ich habe es mir aufgeschrieben, nach 37 Minuten von 50 Minuten überhaupt gesprochen, was ein ganz geiler, schlauer Spannungsaufbau ist. Aber was hat dich gekriegt, ohne dass du von dem ganzen katholischen sexuellen Missbrauchsding wusstest?
Weil diesen Frauen zuzugucken, diesen beiden älteren Frauen, fand ich wirklich super. Es kommen später auch noch viele dazu, die leider die meisten in irgendeiner Form Opfer sind. Mhm. Das sind die beiden nicht. Diese Privatdetektiven trauern einfach nur dieser Schwester nach, die sie geliebt haben.
Ja.
Nee, das hat mich sofort gepackt und hat wirklich auch dieses Binge-Watching sofort ausgelöst, dass ich sage, ich kann jetzt nicht aufhören, das zu gucken, ich muss wissen, wie es ausgeht.
Ja. Also mich hat's auch gekriegt, aber ich bin ja so Making a Murderer geschädigt, eine Serie, die du mir vor anderthalb Jahren auch empfohlen hast, und die hat mich Körper, ich hatte das Gefühl, ich muss danach eine Therapie machen. Weil das war so spannend und so furchtbar gemein. Und natürlich ist alles furchtbar, auch bei The Keepers. Mhm. Allein was diese, auch den Ausmaß und die Intensität von diesem sexuellen Missbrauch. Mhm. Da gibt's ja auch nochmal Abstufungen und die haben echt alles gebracht, was du bringen kannst. Aber da war das noch so ein, bei Making Murderer, so ein krasserer Missbrauch an einem scheinbar unschuldig verhafteten Menschen, dass ich wirklich, ich weiß noch, dass ich beim Sehen die ganze Zeit geflucht habe und mein Vater, der daneben saß, immer sagte, was ist denn? Ich meinte, das ist alles so gemein. Und das hat mich so doll gekriegt, dass kaum noch was kommen kann, was mich auch so kriegt. Oh Gott. Deswegen war ich jetzt nicht so geflasht wie du, aber das ist schon trotzdem sehr gut und sehr spannend. Und es gibt so einen Moment, ich würde gerne jetzt einmal aktiv spoilern mit so einer Ansage. Wenn ich jetzt sage, würde ich spoilern, dann müsste man sich vielleicht für 10 Sekunden die Ohren zuhalten und danach ist man wieder safe. Vielleicht könnte man sowas machen.
Okay.
Weil manche Leute haben es ja schon gesehen. Also, wenn ich jetzt sage, dann 10 Sekunden die Ohren zu halten. Jetzt. In dem Moment, wo es kurz die Möglichkeit gibt, dass ihr Boyfriend von damals der Mörder sein könnte, bin ich fast durchgedreht. Das war so ein Moment, wo ich dachte, was? Da wurde ich richtig aufgeregt kurz. Das wurde leider nie geklärt, deswegen nervt mich das auch ein bisschen. Ende Spoilerei, wobei das weiß ja keiner, weil sind die 10 Sekunden schon um?
Weiß man nicht, aber wir sagen ja. Aber wir sagen jetzt einfach, dann spoilern wir jetzt nicht mehr.
Ja, aber war das auch ein Moment, wo du dabei da? Das war mein einziger Making a Murderer Moment, wo ich dachte, das kann doch, das wird doch jetzt nicht.
Ich hatte halt auch das Gefühl, weil du halt irgendwann merkst, wie sehr die jetzt nicht nur eine reale Geschichte erzählen, sondern auch wie geschickt die Dramaturgie aufgebaut haben, dass du wirklich merkst, ach so Moment, dieses Detail erzählt ihr mir jetzt.
Ja, das stimmt.
Und es gibt immer noch mal so wieder Momente, das, was du vorhin gesagt hast, was ich jetzt nicht noch mal wiederhole, kommt auch ja sehr, sehr spät. Das kommt am Anfang, wird das mal kurz angedeutet und am Ende gehen sie dieser Spur mal richtig gründlich nach.
Die Andeutung habe ich nicht mitbekommen, deswegen war ich so komplett aus allen Wolken und dachte, das darf doch nicht sein.
Die ist auch nur ganz, ganz leise. Und deswegen habe ich denen aber auch alles zugetraut, dass ich so dachte, es kommt jetzt am Ende, kommt dann jetzt wie bei so einer, weil es wirklich auch ein bisschen erzählt ist, wie eine Fiktion, dachte ich so. Und am Ende kommt dann jetzt in der letzten Folge der große Bam und die ganzen Puzzleteile kommen zusammen und es ist noch mal anders, als ich gedacht habe. Und das spoilern wir jetzt nicht, wie es wirklich ist. Aber das ist halt auch, das habe ich auch gemerkt, das ist heikel. Das hat mich dadurch gekriegt. Das ist aber natürlich auch heikel, an dieser Stelle so ein Versprechen, so ein implizites Versprechen, sondern zu sagen, wir erzählen dir hier die in Anführungszeichen perfekte Geschichte von einem Verbrechen von vor 50 Jahren, was wir dann jetzt aufgeklärt haben.
Ich finde, man kann aber ein ganz bisschen anspoilern, weil das ist ein Teil, der macht, ich war ein bisschen underwhelmed am Ende und das nehme ich dann Leuten übel. Ich war so ein bisschen,
aber das ist halt ich glaube, das ist der Fluch dieses
Des echten
dieses
Lebens. Genres.
Ja,
das stimmt. Aber weil du jetzt natürlich zu Recht sagst, dass man irgendwann wirklich das Gefühl hat, alles klar, am Ende waren es Außerirdische und so.
Aber das ist die Kehrseite davon, dass es bis dahin so perfekt konstruiert. Und wie gesagt, ich teile deine Zwiespältigkeit komplett. Ja.
Ich war eingeschnappt am Ende. Obwohl keiner was dafür kann, aber war ich so ein bisschen Manu, das ist schon sehr gut. Es ist nicht perfekt, aber eben nur, weil ich jetzt nie wieder was perfekt finden kann, weil Making a Murderer mich ganz zerstört hat, emotional. Das ist schon ziemlich gut.
Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet. Es hat auch, weil wir in einem Podcast hatten wir doch geredet über diese Doku, die ich sehen sollte, über Erinnerungen.
Ja, daran musste ich auch denken.
Es hat ganz viel von dieser Frage, weil natürlich das eine ganz große Rolle spielt, in welchem Maße kann man den Erinnerungen von diesen Frauen trauen, also diesen ganzen Themenkomplex. Ich versuche es jetzt mal kurz zu machen. Es gibt diesen ganzen Themenkomplex, dass diese Frauen, die Opfer, das offensichtlich tatsächlich komplett verdrängt haben. Ein Grund, warum dieser Fall nicht nach 5 Jahren oder so groß in den Nachrichten, also damals war den Nachrichten, aber da nicht irgendwie, ich fange den Satz nochmal an. Diese Frauen haben dieses unfassbar schreckliche Geschehen anscheinend wirklich verdrängt und es ist ihnen erst nach 20, 30 Jahren wieder eingefallen.
Nicht alle. Problem von sexuellem Missbrauch ist auch, dass man darüber einfach nicht reden will und das hinter sich
lässt. Aber es gab wohl ein paar Frauen, die das wirklich nicht nur, die haben irgendwann vielleicht beschlossen, auch da nicht mehr drüber zu reden, die haben das aber auch vergessen.
Ja.
Und dadurch kommt dann irgendwann diese ganze Thematik rein, kann man denn diesen Erinnerungen dann trauen?
Ja.
Und ich finde, am Anfang hatte ich so ein Unbehagen, weil ich dachte, gerade nachdem ich diese Doku gesehen habe, dass ihr tut jetzt hier so, als wäre das klar, dass das echt ist. Und wir wissen aber doch, dass das heikel ist. Und ich fand es dann sehr befriedigend. Ich meine, es sind auch 7 Stunden insgesamt.
Ja.
Aber es war dann wirklich die Zeit da, auch das und leider auch genug Anlässe dazu da, dieses Thema dann auch zu erkunden und zu sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Es gibt am Ende, das spoilern wir jetzt nicht, aber ich finde, es gibt eine riesen Enthüllung in der letzten Folge zum Thema, kann man Erinnerungen trauen oder nicht? Du weißt gar nicht, was ich meine. War das?
Wollen wir nochmal kurz, achso ja, die Temperatur.
Muss man gar nicht.
Ja, genau. Das war vorletzte Folge, glaube ich, aber
Aber das hat, also manchmal denkt man auch, muss das jetzt so ausführlich erzählt werden, aber ich finde, es nimmt halt auch, es hat halt auch die Chance, wirklich diese Themen zu erkunden, auch die Bedeutung von Erinnerung. Warum ist das wichtig für diese Frauen, sich zu erinnern? Einer sieht man geradezu zu, wie sie mit sich ringt und sagt, sie will das zulassen, dass die Erinnerungen hochkommen, aber sie will es auch nicht erzwingen und sie will es nicht verfälschen. Da steckt, ich finde, da steckt schon sehr, sehr viel drin, über jetzt den reinen Nervenkitzel bei so einem.
Aber ich glaube, das hat es mich manchmal auch, weil ich so dachte, weil ich von Anfang an schon dachte, naja, Erinnerung, bevor die es überhaupt thematisiert haben.
Ja, tun sie auch einfach auch nicht.
Hätte ich mehr Beweise gebraucht, weil selbst jetzt mit ein paar Beweisen könnte es immer noch eigentlich auch alles total ausgedacht haben. Aber es ist ja im Grunde egal, denn es kriegt einen. Und das ist schon ziemlich super.
Ja. Ja? Große, also von mir ganz große Guck-Empfehlung von dir mittelgroß.
Von mir große, bloß nicht hysterische. Bei mir gibt es, ganz oben ist ja Hysterie.
Ja.
Und das ist es nicht. Aber das ist schon ziemlich super.
Ja.
Und man binscht es dann tatsächlich weg. Also du schneller als ich, aber ich weiß, dass ich bei mir auf meinem herrschaftlichen Zwei-Zimmer-Landsitz in Brandenburg saß und dann um 2 Uhr nachts dachte, ja, fuck, dann gucke ich jetzt die letzten 2 Folgen noch, auch wenn ich dann erst wann habe ich gesagt, um vier schlafe.
Ja.
Dann will man irgendwie doch durchziehen.
Ja.
So, Hausaufgaben.
Hausaufgaben. Soll ich mal anfangen?
Ja, heute bei der Themensendung Bayern.
Ja, genau.
Ich will wenigstens erklären, warum ich die ausgesucht habe, weil wir uns fast ein bisschen gestritten haben nach dem letzten Podcast.
Wir streiten uns dann jetzt richtig.
Ach so. Du musstest Dahorm ist Dahorm gucken. Eine bayerische GZSZ, so hatte ich mir das vorgestellt.
Ja.
Genau so.
Daily Soap.
Und ich habe das gar nicht ausgesucht, um dich zu ärgern, sondern bisher hatte ich das Gefühl, dass ich in der Hausaufgabenverteilung nicht so gut war, weil ich immer Sachen genommen habe, die ich dachte, da hätte man vielleicht Lust, das zu sehen, vielleicht sind die interessant. Ich habe dir, glaube ich, 2-mal Dokus gegeben und 1-mal Ellen DeGeneres und habe das gemacht, um all dein Hasspotenzial mal, ich hatte das Gefühl, du durftest gar nicht so richtig hassen wegen mir und dachte, vielleicht könntest du das richtig scheiße finden. Deswegen habe ich das ausgesucht.
Also, ich habe mit dem Fernsehballett Notar gesprochen. Ist ja, du kannst ja so ein Fernsehballett nicht...
Wir haben einen Notar.
Ja, darfst sonst in Deutschland kein Fernsehballett veranstalten, nur einen Notar. Und habe denen gesagt, hier, das ist Folge 1916. Ich soll Folge 1916 von einer Serie gucken. Das ist doch total absurd. Der Notar hat mir recht gegeben, hat gesagt, das geht nicht.
Was?
Nee, können wir nicht machen. Also das gibt da auch so eine Grenze und du kannst nicht so nach 1200...
Du hast das nicht geguckt wegen dem imaginären Notar?
Warte doch. Und dann dachte ich schon, super, kann ich das sagen, brauche ich keinen Attest, weil wenn der Notar das sagt, das ist so. Dann rief der aber nochmal an und hat aber festgestellt, weil das ist nur irgendwie 27 Minuten lang oder so, und das gilt alles nicht für Sendung unter einer halben Stunde. Das heißt, ich muss das doch gucken.
Da habe ich aber nochmal Schwein gehabt. Das ist doch nicht so schlimm, wenn das die 1000 Dingsbumste Folgen ist. Ich hatte mir so ein bisschen Hintergrundwissen erhofft, dass du sagst.
Ja, vielen Dank.
Grundsätzlich geht es darum und in dieser Folge...
Spielt in Lansing.
Ist das bei Hinderfing?
Bestimmt. Nee, da ist ganz idyllisch. Da ist ganz idyllisch. Okay. Titelsong der Serie ist Da Horm ist Da Horm. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Da Horm ist Da Horm. Dort, wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst an jeden Menschen fragen. Er wird die O schauen und dir sagen... Da Horm ist Da Horm.
Wie du bayerisch
sagen.
Kannst.
Ja,
ich wette,
ja,
das heißt eigentlich Sorgen.
So, es spielt in Lansing, auf dem Land. Und es ist wie das in so einer... Also ich erzähle jetzt einfach, was in dieser Folge passiert. Es gibt, wie üblich, also Soaps 3 Handlungsstränge. Der eine ist der von Fanny Lechner, die hat ihre Tage gekriegt. Das ist an sich schon nicht schön, weil sie hat Bauchschmerzen und sowas und sitzt da ein bisschen unglücklich. Ist aber in dem Fall besonders blöd, weil die eigentlich verzweifelt seit langem versucht mit dem Brunnerwirt, dem Gregor Brunner. Der Brunner ist der Wirt vom, ne? So, Colin Gasthof, der Brunnerwirt. Das ist der Mittelpunkt eigentlich dieser ganzen Serie.
Ja.
Und die wollen halt so gerne ein Kind kriegen und das klappt nicht. Und dann waren sie schon irgendwie überall. Und jetzt haben sie es mit künstlicher Befruchtung versucht.
Mm. Das gibt's in Bayern?
Ja.
Ah ja.
Und so, und deswegen ist das jetzt besonders blöd, dass sie ihre Tage hat, weil das halt wieder nicht funktioniert. Hat schon 3000 Euro oder was gekostet, In-Vitro-Fertilisation und ja. Das ist jetzt besonders blöd, weil sie
das... Das stimmt nicht, ist teurer. Kostet, glaube ich, 10.000 Euro.
In Bayern nicht.
What?
Was weißt du nicht. Das ist jetzt besonders blöd, weil die halt dann auch immer mal jetzt... Und es soll jetzt... Also der Patrick, der ist der... Also sie arbeitet auch als Köchin auf dem Brunnerhof.
Der Brunner Patrick?
Nein, die Fanny. Die Fanny arbeitet auf dem Hof.
Nee, der Patrick. Welcher
Patrick? Komm gleich. Nochmal kurz den Patrick vergessen.
Okay.
Die Fanny arbeitet bei dem Brunnerhof, auf dem Brunnerhof als Köchin. Und der Patrick, ich weiß nicht, der ist auch irgendwie mit den anderen verwandt, ist egal, ist so ein junger Typ, der arbeitet da auch als Koch. Der muss jetzt immer einspringen für die Fanny. Und der weiß nicht warum, weil die ihm nicht sagen, was das ist, dass sie da im Krankenhaus und in Untersuchungen jetzt wieder mit ihrer Regel und so. Mhm. Und der sagt schon, die ganze Zeit muss ich für die Fanny einspringen, sagt er. Ja, das ist das eine, was passiert. Der eine von drei Handlungssträngen.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Der zweite dreht sich um die Trixi. Trixi Preisinger und Mike Preisinger sind
die
auch
Preisinger halt,
Trixi. Die Preisinger Trixi. Die hat so Aussetzer und hat Angst, dass sie ihr Gedächtnis verliert. Und jetzt weiß ich nicht, ist das nur Vitamin 12? Das ist überhaupt keine lustige Stelle.
Ich will mich unterhalten, ich möchte das sofort sehen.
Die hat Angst und weiß jetzt nicht, ist das nur so Vitamin 12 Mangel oder ist es vielleicht irgendwas Schlimmeres, hatte sie einen Schlaganfall oder so und muss jetzt so ein MRT machen. Mhm. Und das ist dann an dem Tag und ihr Mann, der Mike, der hat so einen Oldtimer-Handel.
Der Preisinger
Mike. Ja, der hat so einen
Oldtimer, dass das so genannt wird.
Oldtimer-Handel und der muss weg an dem Tag und will eigentlich gar nicht. Sie sagt, nee, lass mich alleine da in die Klinik zum MRT und sowas. Und sitzt sie noch in der Kirche mit dem Pfarrer und dann ist auch dieses MRT, dann wird sie da reingeschoben, hat vorher auch ein bisschen Angst und dann sieht man das auch so in Zeitlupe, wie sie da reingeschoben wird. Und dann kommt sie wieder raus und sitzt dann da mit dieser Spezialistin. Die Spezialistin sagt, ja, jetzt gucken wir mal, was man denn da sieht. Und dann sagt sie, ja, gucken wir als erstes mal, ob man einen Tumor erkennen kann. Nee.
Preisinger-Tumor. Ich finde das das einzig Schöne an Bayern, dass man immer die Kuttner-Sarah sagen kann. Deswegen wollte ich wissen, wie der Patrick heißt.
Entschuldigung. Der Patrick heißt Westenrieder.
Der Westenrieder-Patrick.
So. Also, Entschuldigung. Der Tumor ist es nicht.
Gott sei Dank.
Das ist, jetzt gucken wir mal, Schlaganfall oder so. Nee, Schlaganfall ist es auch nicht. Ding Dong klingelt ihr Handy. Muss ich kurz raus?
Mit Ding Dong?
Naja, Ring.
Ich werde ja wohl noch kritisch nachfragen dürfen.
Total, ich bin jetzt nur so heiß.
Ding Dong.
Ding Dong ist
völlig Unsinn. Es kann gut sein, dass das in Bayern so ist. Ich kenne mich da
nein,
überhaupt
nein.
nicht aus.
Bzzzt, rrr, was weiß ich.
Happy Day. Manchmal ist ja Songs dieser Tag.
Und dann sagt sie, muss kurz rausgehen. Dann klingelt auch das Telefon Handy von der Trixi. Und der
Preisinger
Mike,
Trixi.
Ja, und der Mike.
Der Preisinger Mike.
Ist dran und sagt so, ich wollte fragen, wie ist es denn ausgegangen? Und sie sagt, du super, haben alles nachgeguckt, ist es wahrscheinlich doch irgendwie nur so Vitaminmangel oder sowas, weil Tumor und Schlaganfall ist es nicht. Du weißt, was kommt, ne?
Nee. Die ist schwanger?
Sagt, alles gut, kannst dich wieder hinlegen, keine Sorge, alles gut gelaufen.
Wieso sollte ich wissen, was kommt? Das ist schon offensichtlich.
Während die beiden vor diesen Dingern sitzen und die Ärztin erst gesagt hat, Schlaganfall können wir ausschließen, Tumor können wir ausschließen, das Telefon klingelt, ich muss mal kurz rausgehen. Und dann kommt sie halt wieder rein und guckt und entdeckt halt noch irgendwas anderes, was sie vorher noch nicht gesehen hat.
Das Komma war, vor dem Komma ist sie weggegangen oder was?
Ja, naja. Und es kann jetzt halt sein, dass es doch irgendwie so Alzheimer oder Demenz oder so eine Geschichte ist. Weiß man nicht.
Hast du nicht dann noch die nächste Folge geguckt, um zu gucken, was es ist?
Nein, aber jetzt kommt noch der dritte Handlungsstrang.
Oh ja.
Der wird dir gefallen.
Ja.
Die Folge heißt, was stinkt denn hier? Mhm. Der Lorenz Schattenhofer ist bei der Monika Vogel.
Schattenhofer-Lorenz.
Ja, der ist bei der Monika Vogel. Ist da zu Hause, ich habe vergessen warum. Ich sag mal kurz, das ist auch ganz schön, das zu beschreiben für den ganzen Stil der Serie, lese ich mal kurz vor, wie Monika Vogel beschrieben wird auf der Website. Landfrau Monika ist die Dorfratschen von Lansing. Dorfratschen. Habt ihr da jetzt ein bisschen Begeisterung gehabt? Egal, was im Dorf passiert, sie weiß immer sofort Bescheid. Auch wenn sie mit ihrer Ratschkartelart manchmal über das Ziel hinausschießt, so hat sie das Herz doch am rechten Fleck. So ist diese Serie.
Ja.
Da kommt er jedenfalls hin und sie hat da stehen so einen Stinkekäse. Der steht da und sie hat ihn unter so einer Glashaube und er sagt, ist ja toll, was ist denn? Ich hab vergessen wieder, ich hab den Anfang, ich weiß nicht mehr, warum der Käse der Schneider ist. Ich schmeiß den jetzt auch.
Du bist ganz erregt
jetzt. Sie schmeißt den weg und der Lorenz Schattenhof, der Schattenhofer Lorenz ist ein älterer Herr und er sagt, ich nehme den mit für meinen Hund. Ich habe den Namen des Hundes vergessen, aber für den Limburger ist der Käse, ne? Ich nehme den mit für den Hund und pack mir den ein. Und ich hab so einen Schnupfen. Ich hab mich, glaube ich, angeschaut. Ich hab so einen Schnupfen. Aber gib mir mal den Stinkekäse mit, ich nehme den mit für den Hund.
Was wird jetzt von mir erwartet? Ich mache alles falsch in meiner Welt.
Was mag wohl passieren? Der Mann, der den Schnupfen hat und deswegen nichts riechen kann, nimmt den Stinkekäse mit und sagt, ich bringe den nach Hause.
Und seine Frau
und
macht Ärger.
Kehrt dann zwischendurch ein, geht dann in den Hof, in den Gastwirt.
Als wenn das naheliegend wäre, dass er zum Brunner Patrick zwischendurch noch mit dem Käse geht. Du tust ja so, als müsste man das wissen.
Zieht da das Jackett aus, wird angerufen, das Jackett fällt unter den Tisch und dann jeder, der dann fortan in diese Gaststätte reinkommt, sagt, was stinkt denn da? Also hier setzen wir uns immer nicht
hin. Ich verstehe deine Entrüstung nicht. Das ist doch überhaupt nicht naheliegend. Das ist eine perfekt geschriebene Geschichte. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass der noch in den Brunnenwirt geht und seine Jacke vergisst.
Und die liegt dann da und alle sagen, die Oma vom Brunnenwirt, ich weiß nicht genau, was die ist, dachte dann auch so, also der Nächste, der jetzt hier was hat, es ist halt so, in so einem Gasthof riecht es dann auch manchmal irgendwie nach Essen und ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt. Und sagt es halt, also ich kann das jetzt nicht im bayerischen Dialekt wiedergeben. Und schmeißt dann auch Leute raus und sowas. Und am Ende holt er seine Jacke wieder ab und ach so, und geht dann in die Apotheke. Ja, entschuldige, ich bin so schlecht im Geschichten nacherzählen. Und geht dann in die Apotheke und kauft sich was gegen seinen Schnupfen. Und der Apotheker sagt schon so, du riechst aber ein bisschen komisch. Und er hat da schon seinen Hund dabei, der die ganze Zeit an der Seite hochspringt und wissen will, was da in der Jackentasche riecht. Ja. Und am Ende klärt sich alles auf, außer dass er es schafft, geheim zu halten vor der Runde am Stammtisch, dass er derjenige war, der den Käse damit hingebracht hatte. Nur die Monika weiß es und sagt, dafür kriegt sie jetzt dann aber auch was
von der Vogelmonika.
Die Vogelmonika von der guten Erdbeermarmelade, die Frau von dem Lorenz Schattenhofer macht.
Der Hund ist Lorenz.
Süß. Er packt den Käse natürlich auch in eine Tüte ein, weil als Hundebesitzer hat er immer Tüten dabei.
Ja. Also wenn du mich fragst, ist es eine richtig gut erzählte Geschichte. Dieses Dahorm ist Dahorm. Ich klatsch mir auf die Schulter dafür, dass ich dir so eine schöne Hausaufgabe gegeben habe, die du so schön uns erzählen konntest. Ich bin richtig gefesselt. Ich will jetzt wissen, ob die noch Babys kriegen, welche Form von Tumor die haben, was aus der Apothekerin wird.
Oh Gott, wie ich dich kenne. Du guckst ja gerade Project Runway und überlegst, ob du jetzt, nachdem du Folge Staffel 15 oder 18 zu Ende geguckt hast, ob du mit Staffel 1 nochmal wieder nachholst. Du würdest jetzt Dahorm ist Dahorm auch nochmal anfangen bei Folge 1.
Ich kann mir das gut vorstellen.
Ich muss, also wenn ich jetzt nochmal was ernsthaft darüber sagen soll, das ist wahnsinnig brav, berechenbar, spießig.
Ja, klar.
So. Ich fand es aber im Gegensatz zum Beispiel zur Lindenstraße, hat mich das nicht deprimiert. Die Lindenstraße deprimiert mich, weil das so eine Spießigkeit hat, die mir wirklich körperlich wehtut. Und zwar nicht nur die Geschichten, die erzählen, sondern auch wie das Geschauspiel ist, wie es gefilmt ist, wie es inszeniert ist. Alles daran tut mir weh, deprimiert mich in dieser Spießigkeit. Dieses hat irgendwie eine grenzenlose, aber total harmlose Biederkeit. Ich weiß nicht, warum es das jeden Abend gibt, aber sollen sie ruhig machen.
Aber so schlimm war es auch nicht.
Nein.
Siehste, war doch eine gute Hausaufgabe. Habe ich gut gemacht.
Aber wirklich, was stinkt denn hier, heißt die Folge.
Na ja, und
ganz am Anfang nimmt er den und packt den in sein Jackett.
Die haben 1900 Titel, mussten die sich aussuchen.
Der Brunnerwirt. Jetzt kommst du, deine Hausaufgabe.
Meine Hausaufgabe, willst du kurz erklären, was ich bekommen habe und warum?
Deine Hausaufgabe war die Sat.1-Show 15 Dinge, die sie immer schon, wie heißt das genau?
15 Dinge, die sie über Haustiere wissen müssen.
Ah.
Müssen.
Ja, habe ich gelesen, habe ich gedacht, musste wissen.
Ja, ich dachte erst so, yay, bis ich gesehen habe, dass das 1,5 Stunden ohne Werbung online sind. Da dachte ich kurz, Und ansonsten ist das eine ganz klassische Panel-Show, also Prominente in Anführungszeichen sitzen vor einer Greenbox oder Bluebox.
Keine Panel-Show. Panel-Show ist, wo ein Panel sitzt.
Achso, ich dachte, das ist, wenn die vor, naja, dann so eine Greenbox-Show, wo so Prominente und Semi-Prominente sitzen vor.
Oh, ich habe das vergessen. Ach, ich habe dich schon wieder unterbrochen.
Was? Du, heute haben wir umgedreht, ne? Heute ist Sarah redet nicht so viel. Ist nicht so schlimm.
Mir ist gerade eingefallen, dass wir uns überlegt
haben. Du kannst das noch machen. Wir haben überlegt, ob wir ein Bingo machen. Ich weiß ja, welche Promis in Anführungszeichen die da hingesetzt haben. Stefan war sich sicher, ein paar zu wissen, und wir hatten überlegt, ob wir ein Bingo machen. Du kannst jetzt spontan Leute aufzählen, von denen du glaubst.
Du erzählst einfach, was passiert, und ich schreibe jetzt die Namen der Leute auf.
Naja, nee, ich würde ja jetzt damit schon fast anfangen mit den Promis.
Soll ich jetzt schon raten?
Nein, dann sag jetzt schnell.
Wie, nein,
was? Die Promis. Welche Promis glaubst du
haben
da?
Luke auf jeden Fall.
Luke Skywalker.
Luke ist die eine Zukunftshoffnung von Sat.1.
Luke Danes.
Wie heißt der denn
hinten? Luke Mockridge.
Luke Mockridge.
Nein.
Janine Kunze.
Nein.
Dann weiß ich nicht.
Jetzt halte ich fest. Ich lese einfach ab, ich habe aufgeschrieben. Thorsten Legert, mit Thorsten Legert geht's los. Ja, weil, das hast du soweit dir vielleicht nicht gedacht, die sind stark über Promi Big Brother gegangen. Da haben die ihre Promis hergeholt. Thorsten Legert, Vera Entwehen, die war, glaube ich, nicht dabei. Jürgen Milzki, der eine, der Promi Brother gewonnen hat. Die andere, die auch bei Promi Brother mit drin war. Der Promi Big Brother immer moderiert nachts. Der mit dem Hund, der anstrengende Schwule, gar nicht weiß, ob der
Jochen Bendel
weiß, dass der schwul ist. Ja, so ein
Jochen
kleinen
Bendel Ding. Weiß, dass er schwul ist.
Okay. Ross Anthony, dann ein Fernsehrichter, Patricia Blanco, zwei ältere Leute, die ich nicht kenne, und noch diverse Moderatoren, die ich auch nicht kenne. Aber alles
hätte ich erraten können.
Ja, aber du hattest vielleicht den Kniff über Promi Big Brother vergessen. Diese Menschen sitzen also vor einer Wand und gucken sich Tiervideos an und Punkt. Mehr ist es eigentlich nicht. Vom Servicecharakter ist das nicht so schlecht.
Was hast du gelernt?
So traurig das ist. Das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, was ich gelernt habe. Der Servicecharakter ist, und das finde ich wirklich irgendwie ganz okay, die stellen typische und nicht typische deutsche oder generell Haustiere vor und bewerten die so ein bisschen nach, was kosten die, wie ist der Aufwand, wie schwierig. Und das ist gar nicht so schlecht, glaube ich, für Leute, die vielleicht wirklich überlegen, will ich mir mal so ein Tier kaufen. Du lernst dann also, dass so ein Kaninchen, es wird unterteilt in Zeitaufwand, Kostenfaktor, Kuschelfaktor und wie alt die werden. Und man lernt dann tatsächlich so ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand, wie das Tiere, zum Beispiel Kaninchen, obwohl die so flauschig sind, dass die überhaupt nicht gerne kuscheln, weil die Fluchttiere sind. Die finden das nicht cool, die haben Angst. Man muss denen auch auf Augenhöhe wohl begegnen, die kriegen sonst Angst.
Wie macht man das denn mit einem Kaninchen?
Auf dem Fußboden, ich hatte mal Kaninchen, das mochte sogar kuscheln. Man muss dann viel auf dem Fußboden rumliegen, da wo die so rumhängen. Was hatte ich noch gelernt? Eine Sache über Ameisen, das fand ich tatsächlich interessant. Ja, bitte?
Ich habe mich nur gerade gefragt, ob man Giraffen vielleicht auch auf Augenhöhe begegnen muss.
Ich habe nicht mehr die Kraft, um so zu tun, als wenn ich den charmant fände, diese Art von Witze. Kannst du damit leben, wenn ich einfach ganz still bin und wir uns vorstellen, dass Thomas Gottschalk laut lacht?
Ja, wie lang?
Wenn von mir aus nur 2 Sekunden, okay. Ehrlich gesagt. Ist das vorbei jetzt?
Ja.
Okay, cool. Es ging auch um ungewöhnliche Haustiere, wie zum Beispiel Ameisen. Und da fand ich interessant, dass wenn man sich... Ja, bitte? Es gibt Leute, das lernt man schon auch, die sich tatsächlich Ameisen halten. Und ich konnte das irgendwann verstehen, weil das interessant ist. Weil man denen wirklich ja als Volk zugucken kann, wie die Sachen machen. Es gibt dann so verrückte Vorrichtungen, wo du die unter... Ja, bitte?
Hast du das nicht als 6-Jährige im Garten gemacht?
Nein, habe ich nicht gemacht.
Okay.
Du kannst dir dann so ein richtiges Ameisen-Terrarium oder wie es heißt, mit unter Erde und gucken, wie die sich so Gräben bauen und da Eier legen und wie die von A nach B laufen. Du kannst dann so richtig soziale Strukturen sehen, also wenn du genug hinguckst, wer dann da der Chef ist, wer arbeiten muss. Das fand ich geil und ich habe gelernt, wenn man damit anfangen will, ist die kleinste Verkaufseinheit in Sachen Ameisen ist eine Königin und 5 Arbeiter. Das wusste ich nicht, dass man so ein du kannst nicht einfach 2 Ameisen, Männlein und Weiblein, so dachte ich, kaufen, dann haben die Sex und dann gibt's ganz viele. Naja, das wusste ich nicht. Was ich noch gelernt habe, ist, dass Clownfische, hier so Nemofische, dass die alle als Männchen zur Welt kommen und die Ranghöchsten werden dann automatisch zu Weibchen. Wenn es aber Not am Mann gibt und man wieder Männchen braucht, werden die wieder Männchen. Die können also Geschlechter wechseln, das wusste ich auch nicht. Das fand ich ganz interessant.
Und Thorsten Legert wusste das?
Niemand wusste das. Das sind die Infos, die teilen das so auf und wir stellen ihnen Haustiere vor. Dann gibt's noch so Mini-Rankings, was so ein bisschen nervt. Die lustigsten Tiersportarten, das sind dann surfende Ratten, skatende Hunde, Basketball spielende Otter. Die lustigsten Tierclips aus dem Internet, die verrücktesten Haustiere, die es gibt, nämlich Pferde, die zu Hause wohnen. Da lässt es sich die Redaktion auch nicht nehmen. Erstens, es steht ein Pferd auf dem Flur einzuspielen und dann aber auch noch alle Mitglieder, alle Semi-Promis, das singen zu lassen, was wirklich zum Kotzen ist. Generell ist das redaktionell unfassbar schlecht gemacht. Also es gibt natürlich viel, viel Off-Stimme, die sich wirklich mit den allergängigsten, im Grunde hätte man da schon so ein Bingo machen können, was die jetzt wohl gleich sagen. Dann gibt's Schweine als Haustiere, dann sagen die sowohl einmal, das nächste Tier ist regelrecht versaut. Und zum gleichen Tier, dem Schwein, gibt es aber auch noch, ist regelrecht schweinisch. Sowas. Und immer wieder richtig schlecht getextet, wo man so denkt, entweder witziger oder neutraler. Es braucht ja gar nicht diese, da steht ein Pferd auf dem Flur Ding, weil es ist vom Infofaktor relativ.
Ist glaube ich vorgeschrieben für diese Art Sendung, muss dann auch kommen.
Ja, aber dann kann man es doch irgendwie noch besser. Also das nervt wie Sau. Und ansonsten Vera Entwehen ist die ganze Zeit geflasht. Du hörst also, die sagt nichts häufiger als das Wort Wow. Wenn so ein Hund Skateboard fährt und ein Kaninchen irgendwo drüber springt, der Thorsten Legert, damit spielen die so ein bisschen, hat auch ein Herz und findet all die flauschigen Welpen super niedlich. So, dann werden diverse Tiere vorgestellt mit Zahlen, dass Katzen sind die beliebtesten, Hunde die zweitbeliebtesten, wer ist am schlauesten, sowas. Ich habe dann zwischendurch so ein bisschen vorgespult. Was wahnsinnig nervt, ich habe es nicht im Fernsehen gesehen, sondern in der Mediathek ist, ich glaube, das ist ein gängiges Problem, was aber, glaube ich, auch heutzutage zu lösen ist, ist, dass die erst super viel Werbung ist zwischendurch und die immer irgendwo reinknallen. Also mitten im Satz werden dann Leute unterbrochen. Ich weiß, dass das nicht Boshaftigkeit ist. Ich bin mir aber sicher, dass man, wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde, Werbung dennoch Das ist wahrscheinlich automatisch, ne?
Automatisiert. Aber bei deutschen Privatsendern jetzt von Mühe da, an der Stelle.
Vox, schon. Ich gucke ja viel in der Vox-Mediathek. Ah. Und die machen ihre Werbung zumindest, ich glaube, entweder dann, wenn auch im Fernsehen Werbung wäre, oder zumindest, wenn Leute ausgeredet haben. Und bei Sat.1 kloppt es einem wirklich einfach direkt mitten, während Vera eigentlich noch wow sagen will, vor dem zweiten Weg kommt dann nochmal eine Werbung. Das nervt wie Sau und ist auch sehr, sehr, sehr oft. Da ich ja super schlau bin, habe ich das Gefühl, dass ich kaum richtig was gelernt habe, dass ich viel schon wusste. Wenn hast man Bock auf keine, Fakten hat.
Keine neue Anregungen für weitere Haustiere, die du jetzt... Was wäre denn noch irgendwas, was du nehmen würdest?
Es gab natürlich niedliche Babyschweine, das fand ich irgendwie süß, aber die wären ja auch erwachsen. Ich fand das mit den Ameisen kurz wirklich interessant, nur so zu so Studienzwecken, dass man so richtig Tiere... Mich flasht es ja auch, wenn ich sehe, dass mein Hund nicht nur so Hundesachen macht, sondern man dem zusehen kann beim so Denken und beim Strategiesachen machen. Sowas kriegt mich immer. Und bei den Ameisen fand ich das kurz interessant. Nee, sonst, da war halt natürlich aller möglicher Quatsch, Eisbären
sei,
und so.
Sei ehrlich, war keine gute Hausaufgabe.
Nee, nicht
kein,
so richtig.
Kein großer Erkenntnisgewinn, keine Freude beim Tier.
Es gab so ein paar niedliche Tiere wie Füchse, die magst du ja gern, dass man die auch als Haustiere halbwegs halten könnte, aber ist natürlich gegen die
Art. Es gibt auf Twitter so einen britischen Journalisten, der in London lebt und der so einen Fuchs hat, der jeden Abend vor seinem Haus sitzt und sagt so, jetzt hier, rück mal was zu fressen raus. Und das, weiß gar nicht, ob das richtig ist, die als Haustiere zu bezeichnen. Aber Ameisen auch nicht, was soll denn das darüber, alles?
Es geht ja um ein Haustier ist ab dem Moment, wo du gezwungenermaßen das Tier hältst als Haustier. Darum ging es dann.
Kann man auch diskutieren, ob die Ameisen im Haus gehalten werden. Also,
naja, wenn du die in die Wohnung holst und die haben keinen Ameisenhaufen, sondern ein Terrarium. Wenn du
die in die Wohnung holst, mein Freund Mats, dem haben die Ameisen dann so eine Ameisenstraße in die Wohnung gebaut. Da kann von reinholen nicht wirklich die Rede sein.
Ab dem Moment war Mats das Haustier von den Ameisen. Das macht schon Sinn. Ab dem Moment, wo Mutwilligkeit zur Zweisamkeit erzwungen wird, ist es eine Haltung.
Hätte dann nicht der Mats vorkommen müssen in der Sendung?
Als seltenes Haustier. Ja, war er gar nicht. Naja, enttäuscht. Es war eine Enttäuschung. Ja. Es hätte noch von den Promis leben können, aber die haben auch genervt. Keiner von denen war witzig. Alle waren vorhersehbar. Also teilweise konnte ich sagen, bevor die reagiert haben, konnte ich für die reagieren.
Das ist jetzt so ein bisschen unbefriedigend. Kann ich als kurzen befriedigenden Abschluss vielleicht auch dieser Podcast sagen? ProSieben stellt jetzt irgendwie, die haben ja auch so eine neue Reality-Geschichte im Sommer, wo sie irgendwelche Promis irgendwo hinfahren und die dann da Abenteuer erleben müssen. Mhm. Und das ist mit Oliver Pocher.
Als Moderator oder als Promi?
Nein, als Promi.
Oh, befriedigend.
Mit Lilly Becker zum Beispiel auch und solchen Leuten. Und Olli Pocher ist da jetzt nicht mehr der Klugscheißer, der zwischendurch Kommentare abgibt.
Sondern die arme Sau.
Sondern ist dann da mit im Feld.
Warum hast du das gesagt?
Weil ich dachte, dass dich das freut.
Achso, ja. Es kommen jetzt auch wieder lauter tolle Sommersachen, die wir alle nicht besprechen können, weil der Podcast dann erstmal vorbei ist. Wobei, vielleicht machen wir Anfang im Herbst, wenn wir wieder anfangen, so ein Best-of-Sachen, die Sarah gesehen und geliebt hat. Denn es kommt jetzt Promi Big Brother, es kommt das Sommerhaus der Stars, es kommt Oliver Pocher, wird in der Wüste ausgesetzt. Lauter schöne Sachen kommen. Wir haben noch eine Sendung nächste Woche, die machen wir ein bisschen spezieller, denn unser Supergast ist Jürgen von der Lippe.
Ja.
Und deswegen haben wir beschlossen, im Grunde so eine Form von Comedy-Spezial zu machen.
Wenn die Leute Fragen, Anregungen, Kritik oder andere Dinge, die wir ignorieren sollen, haben, den Witz versaut, da wäre jetzt ein kleiner Witz drin versteckt gewesen. Nee, auch
es war
nicht
auch vollkommen weg vom Thema, ne? Du wolltest jetzt gar nicht.
Ich wollte nur noch mal eine E-Mail-Adresse an. So. Wenn Leute Vorschläge haben, worüber wir da über Comedy mit Jürgen von der Lippe, sollen sie an comedy@kleinesfernsehballett.de schicken.
Du bist heute merkwürdig.
Irgendwas, es ist so heiß, du hast dich da jetzt dran gewöhnt.
Nein, ich bin einfach ruhiger geworden. Bei dir macht es aber so eine aufgeregte, ich rede ganz viel und auch, weil du so vorbereitet heute bist.
Auch mal ganz schön.
Für mich ist es körperlich angenehm. Ich werde ja nicht nach Worten bezahlt.
Wir sind auch voll über die Zeit und ich glaube, es liegt nur an mir.
Also, letzte Sendung nächste Woche, Comedy-Spezial. Wir reden über lustige, sehr aktuelle Sachen, Evergreens und mit Jürgen von der Lippe. Danach machen wir Pause, kommen aber wieder. Jetzt kurz Klamotten auswringen.
Tschüss.
Tschüss.